Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie wieder herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Aus technischen Gründen wurden die Interviewfragen nachsynchronisiert. In unserer heutigen Folge schauen wir einmal auf das Bonifatiuswerk. Ich denke, dass es vielen von Ihnen bekannt ist, aber wir haben heute einen kompetenten Gesprächspartner, nämlich den Generalsekretär und Hauptgeschäftsführer des Bonifatiuswerks selbst, Monsignore Austen. Seien Sie herzlich willkommen.
Vielen Dank und ich freue mich auch über das Interesse an der Arbeit unseres Hilfswerkes.
Die Aufgabe des Generalsekretärs und Hauptgeschäftsführers, da kann ich mir ein bisschen was drunter vorstellen, aber können Sie mal erklären, was genau Sie dort machen?
Ja, zum einen muss ich sagen, das ist ja ein Wahlamt, also ich bin gewählt, denn das Bonifatiuswerk ist ja ein e.V., ein Verein, der getragen wird durch die aktiven und die fördernden Mitglieder. Also in jedem Bistum gibt es ein diözesanes Bonifatiuswerk und die bilden oder wählen dann unseren Aufsichtsrat, den Bonifatiusrat. Und hier in Paderborn ist die Zentrale dieses internationalen Hilfswerks. Wir fördern ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Nordeuropa, von Dänemark bis Finnland und Grönland und Färöerinseln und auch in Estland und Lettland. Und hier sitzt die Zentrale, hier sind die Mitarbeitenden und ich gehöre zum Vorstand, also bin gewählt von diesem Gremium und auch bestätigt durch die Deutsche Bischofskonferenz. Das sind so die beiden Eckpunkte, die wir haben. Und ich bin der Hauptgeschäftsführer, das heißt die leitende Tätigkeit zusammen mit meinem Kollegen. Wir sind beide im Vorstand und leiten eben in der Verantwortung, aber auch in der Auskunftspflicht gegenüber dem Bonifatiusrat. Wir sind auch spendenzertifiziert, das Bonifatiuswerk. Also das ist schon unsere Aufgabe in der Verwaltung und Leitung. Und natürlich vor allen Dingen auch nochmal für mich als Priester in der inhaltlichen Ausgestaltung, vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist, ist die Netzwerkarbeit. Nicht die Anträge, die aus Erfurt oder woanders bei uns eingehen. Wir fördern ja jedes Jahr über 1000 Projekte, ergänzungsfinanzierend in unseren Förderländern. Das Wichtigste ist eigentlich die Beziehungspflege, die wir haben, sowohl in die Bistümer, wo wir partnerschaftlich auch versuchen mitzuarbeiten, in der Diaspora. Wir fördern aber auch in ganz Deutschland missionarische Projekte. Und eben die Wertschätzung der Arbeit, aber auch die Netzwerkarbeit und zu ganz vielen Gremien, Institutionen, auch über unseren Tellerrand hinaus, auch in ökumenischer Verbundenheit, auch nach Rom, auch in vielen Bezügen, was die Bischofskonferenz angeht, aber eben auch in sehr viele Verbindungen mit unseren Gremien, mit den Mitarbeitenden, dem Ehrenamt, den Besuchen. Und das ist eben so meine Aufgabe, das zu leiten. Das heißt hier auch in der Personalverantwortung, in der inhaltlichen Ausrichtung, die Budgetverantwortung, aber auch eben in den Entscheidungen, was Projektförderungen angeht, in der gesamten Bandbreite, die es gibt.
Das ist ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Wie kommt man denn dazu, so einen Job zu machen? Sie sind da gewählt worden, aber wahrscheinlich ist man ja auch auf Sie aufmerksam geworden oder hat sich zumindest gedacht, der kann sowas.
Also ich kann Ihnen sagen, ich habe mich nicht beworben, damals, als ich die Stelle hatte, sondern ich bin im Grunde, so was meine priesterliche Tätigkeit angeht, in diesem Jahr sind das 40 Jahre, bin ich praktisch nach meiner Vikarstätigkeit immer in gewählten Positionen gewesen. Also ich musste mich immer der Wahl stellen und auch Rechenschaft geben über das, was ich getan habe. Das waren im Anfang sehr viele Bereiche neben der Gemeindearbeit, auch in der Jugendarbeit. Ich war Landjugendpräses fürs Bistum Paderborn. Ich bin für die Hochschule verantwortlich gewesen. Ich war hier in Paderborn. Ich war dann der BDKJ-Präses fürs Erzbistum Paderborn. Also immer mit jungen Menschen in Verbandstätigkeiten. Ich habe auch mal eine Zeit im Gefängnis gearbeitet, neben der Gemeinde, wo ich mich entscheiden wurde. Und eben immer auch international. Das war für mich immer wichtig. Auch, dass die Kirche als Weltkirche gesehen wurde. Und was für mich immer wichtig war, die pastorale Arbeit. Das lag mir am Herzen. Und ich bin dann damals auch berufen worden zum Sekretär des Weltjugendtages in Köln und war dann von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz verantwortlich vor allen Dingen für die Tage der Begegnung, für das Weltjugendtagskreuz und eben für die Vernetzungen ins In- und Ausland, habe dann im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn im Bereich Pastoral gearbeitet und war auch in Köln zuständig für diesen riesen Glaubensevent, wo ich ganz viel gelernt habe. Und es stand dann eben die Frage an, nachdem das abgelaufen war sozusagen, wie es weitergeht. Ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo in einem Büro eines Generalvikariates oder Ordinariates zu sitzen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn es eine über dir zu sahne Aufgabe sein soll, dann sollte es was mit Weltkirche und Pastoral zu tun haben. Ich wollte damals gerne in die Gefängnisarbeit zurück. Da hatte ich mich auch schon in Berl vorgestellt. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Aber bin dann eben vom damaligen Erzbischof von Paderborn, Becker und Generalvikar, angesprochen worden, ob ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, dafür zu kandidieren. Denn der jeweilige Diözesanbischof muss einen ja auch freistellen. Und so bin ich dann eben gefragt worden. Dann wurde ich gewählt vom Bonifatiuswerk, vom damaligen Generalvorstand, so hieß das, freigestellt vom Bistum, auch die Bischofskonferenz. Und in der Übergangszeit, die es damals noch gab, habe ich Praktika gemacht. Zum einen war ich in Schweden, dann war ich auch in Erfurt, habe ich viel gelernt, um eben auch in die Tätigkeit reinzuwachsen. Ich war eine Zeit in New York, dort gab es eine St. Boniface Society, um mich eben auch nochmal sprachlich fit zu machen, aber auch auf Charity, auf Fundraising, wo in Amerika eine andere Form ist. Ja, und so bin ich 2008 hier in das Bonifatiuswerk gekommen. Wir haben ja noch ein zweites Hilfswerk bei uns im Haus. Das wissen viele oft gar nicht. Das ist das Diaspora-Kommissariat der deutschen Bischöfe. Jeder Priester in Deutschland gibt 1% seines Gehaltes, um eben die Mitbrüder in Nordeuropa und in Osteuropa zu unterstützen, weil die oft die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, ein Kirchensteuersystem, wie wir es haben. Und da unterstützen wir eben die Gehälter mit, die Versicherungen, die Wohnungen, Priesterfahrzeuge. Und da bin ich auch Geschäftsführer von. Und das ist eben sehr gut verknüpft mit dem Bonifatiuswerk. Denn wenn wir, wie beispielsweise jetzt in Island als Beispiel, in Selfoss, bauen wir eine neue Kirche in der Diaspora-Situation, wo sie lange darauf warten. Und dann ist eben mit der Kirche ein Gemeindezentrum, aber auch eine Pfarrerwohnung verbunden. Und das wird dann eben von den beiden Hilfswerken im Rahmen der Möglichkeit unterstützt. Und das verbindet sich dann in meiner Person. Ja, und so bin ich dann gewählt. Die Wahlperiode ist immer 6 Jahre. Ich bin jetzt noch mal gewählt worden. Und ich habe mir gesagt, ich kann mir das noch mal vorstellen, bis zum 70. Lebensjahr das zu tun und dann gerne den Platz auch freizumachen für Nachfolgende. Aber so ist eine Kontinuität und Verlässlichkeit. Und das Wichtige, was ich, habe ich ja eben angedeutet, sehe, ist die Beziehungen zu den Menschen eben vor Ort. Und ich kriege das ganz oft zu hören, ob ich jetzt in der Ecke von Görlitz bin oder ich war jetzt gerade in Leipzig oder in Heiligenstadt. Aber auch wenn ich nach Grönland komme oder ich war jetzt in Kopenhagen, 1200 Jahre St. Ansgar, ist das gerade für Glaubensbrüder und Schwestern, die in einer Minderheitensituation leben, wichtig, das sagen sie mir ganz oft, dass wir sie nicht vergessen, dass wir sie im Blick haben, ein Zeichen der Wertschätzung. Und ich lerne ganz viel vor Ort und nehme das eben natürlich für unsere Arbeit mit hier, dass wir nicht aneinander vorbeiarbeiten, dass wir hier keinen Wasserkopf sitzen haben, sondern die Gastfreundschaft, die ich dort erfahre, die gilt auch bei uns im Bonifatiushaus.
Das ist wirklich spannend. Ich merke, dass Sie durch Ihren Weg, Ihre Biografie schon einen guten Vorlauf haben für Ihre Arbeit jetzt. Ich würde aber gern mal einen Sprung wagen, ganz in die Gegenwart jetzt. Die Erstkommunion steht in vielen Pfarreien aktuell vor der Tür. Auch eins meiner Kinder wird in diesem Jahr zur Erstkommunion gehen und da weiß ich schon, gibt es wieder eine Spendenaktion des Bonifatiuswerkes. Das ist so ein Punkt im Laufe des Kirchenjahres, wo ich merke, ach ja, das Bonifatiuswerk, das sammelt wieder. Ist das bei der Erstkommunion eine ganz besondere Spendenaktion oder was ist so der Gedanke dahinter?
Ja, es ist eine ganz wichtige Solidaritätsaktion der Kinder für die Diaspora und die ist schon sehr alt. Bereits 1918 gab es eben den Beschluss, so unter dem Leitwort, mithelfen durch Teilen, dass eben die Gaben, die Kollekten der Erstkommunion und auch der Firmung, also die Erstkommunion-Firmaktion, dass das eben der Kinder- und Jugendhilfe des Bonifatiuswerkes zugutekommt. Wir haben im Jahr ungefähr 800 Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, die wir unterstützen. Also ein ganz wichtiger Baustein der konkreten Hilfe. Und das hat auch die Bischofskonferenz beschlossen, dass das eben an das Bonifatiuswerk geht für diese Projekte, um eben Kinder und Jugendlichen in einer Minderheitensituation zu ermöglichen, eine Glaubensgemeinschaft zu erleben, aber auf der anderen Seite auch damit Gemeinden zu unterstützen. Und ich glaube, es geht längst nicht nur um Geld. Es ist schon auch mit Kindern, die da Verständnis für haben, wenn wir Kinderdörfer, Kinderhospizdienste, aber auch Kindergärten, viele andere Dinge unterstützen, auch im sozialen und karitativen Bereich. Oder auch die religiösen Kinderwochen, ein ganz starkes Stück der kinderkatechetischen Arbeit in den ostdeutschen Bistümern, die da sind, das auch Kindern nahezubringen, also den Gedanken der Solidarität. Und für uns ist das ein wertvoller Beitrag. Kinder spenden etwa von ihrem großen Festtag, den sie haben, über die Gemeinde etwa 2 Millionen Euro im Jahr. Und das finde ich, diese Haltung der Solidarität und des Helfens Kindern zu vermitteln, ist ein starkes Zeichen. Das andere, das andere ist natürlich für uns, dass wir nicht nur sagen, es geht nicht nur um Geld, eine Spendentüte irgendwo hinzuschicken, sondern es geht ja darum, wie kann ich auch in der Vorbereitung auf die Erstkommunion einen Inhalt vermitteln. Wir erstellen Materialien in jedem Jahr, die wir den Gemeinden kostenfrei zur Verfügung stellen, aber für Kinder wird es erst lebendig, wenn sie dann auch wissen, wofür gebe ich denn mein Geld. Wir erstellen Filme auch dazu. Beispielsweise in diesem Jahr unterstützen wir auch bestimmte Projekte. In diesem Jahr ist das Beispiel, wir können immer nur ein Beispielprojekt geben, die anderen sind bei uns auf der Homepage, das Kinderdorf Grasnu in Lettland, wo Kindern, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können, wo sie eine Begleitung finden, wo sie aber auch aufgenommen werden, und das Kindern nahe zu bringen. Wir Kinder helfen Kindern durch die Erstkommunionaktion und geben in Dankbarkeit freiwillig natürlich etwas ab von dem, was wir geschenkt bekommen, und geben das anderen auch weiter. Das ist unser Ziel, das eben auch weiterzugeben. Und in dieser Zeit, wo man mehr und mehr auf sich schaut, Kindern diese Haltung auch weiterzugeben, zu sagen, ist das nicht für dich auch lohnenswert, die Freude weiterzugeben, den Dank weiterzugeben, und du weißt auch, wofür das gegeben wird. Das ist mit der Erstkommunion verbunden. Vielleicht kommen wir später nochmal zu den Inhalten auch. Aber da kann ich nur allen Kindern, Jugendlichen, Eltern und Paten sehr dankbar sein, dass das über viele Jahre, weil wir ein Spendenhilfswerk sind, wir bekommen keine öffentlichen Mittel und für Projekte in Deutschland auch keine Kirchensteuermittel. Das ist ein wichtiger Baustein in unserer Arbeit, denn wir können ja nur die Projekte unterstützen mit den Mitteln, die wir dank der Spender und Spenderinnen bekommen. Und da sind Kinder auch für mich ein Vorbild. Also ich bin manchmal ganz überrascht, wenn Kinder mir schreiben oder uns hier schreiben, wir haben das und das gemacht oder ich habe das gesehen oder gebe extra für euch und malen ein Bild dazu. Oder wenn auch aus einer Schulklasse oder Erstkommunionklasse etwas kommt, da bedanke ich mich dann immer persönlich auch, weil ich das toll finde und wir versuchen auch darüber zu berichten. Und Kinder haben einen Sensus dafür. Oder wir machen jetzt etwas für Kinder in Lettland, für Geflüchtete oder eben in den Situationen, in denen sie leben, oder für sterbenskranke Kinder in einem Hospizdienst. Da haben, glaube ich, Kinder sind auch wach dafür.
Das heißt, man kann da ruhig Mut dazu machen, im Rahmen dieser Aktion ihnen zu schreiben, und sie lesen das und antworten auch sogar.
Ja, ich lese das oder aus dem Bereich und wir gucken dann, wie wir antworten. Wir haben ja auch die Kinderzeitschrift Bonnie Kids, heißt sie bei uns, für Kinder im Grundschulalter. Tolle Zeitschrift, kann ich nur empfehlen, die auch nochmal kindgerecht Inhalte weitergibt, sie auch ermutigt. Wir haben ein extra Bonnie Kids gemacht, auch zur Erstkommunion. Wie kann ich mich auf den Tag vorbereiten? Rund um Fragen zur Erstkommunion, von Geschenken bis hin zu Beichte, die aufgenommen werden. Was bedeutet das Fest auch? Und da versuchen wir, Hilfen mitzugeben. Und manchmal, wenn Kinder schreiben, oder wir haben manchmal auch Rätsel, dann wird das ja bei uns auch bearbeitet. Und wenn es eben geht, beantworte ich das auch selbst. Aber ich kriege vieles dann auf dem Tisch.
Ich merke jetzt bei mir, Wir haben an vielen Stellen mal so reingestochert. Also es gibt Unterstützung in der Kinder- und Jugendhilfe, in Nord- und Osteuropa, in der Diaspora. Es gibt Zeitschriften. Mir würde es helfen, mal ein bisschen so eine Struktur zu entdecken. Vielleicht würde ich noch mal ganz vorne anfangen, wenn wir über das Bonifatiuswerk sprechen. Gibt es da eine Art Stiftungszweck oder etwas, wo man ganz konkret sagt, das ist die Aufgabe des Bonifatiuswerks?
Ich will jetzt nicht zu Adam und Eva gehen, aber ich will noch mal so an den Anfang zurückgehen. Das war gar nicht in der Diaspora, sondern 1849 in Regensburg. Da war ein großer Aufbruch auch in der Kirche, noch mal über die Ränder hinauszuschauen. Da ist das Kolpingwerk gegründet worden. Das war der Vorläufer der Katholikentage, also wo man auch noch mal in dem Gemeinwesen, auch in der Bedeutung der Solidarität schaute. Und da ist von engagierten Priestern, Laien in Regensburg, in Bayern gesagt worden, wie können wir den Glaubensbrüdern und Schwestern helfen, die in einer Minderheitensituation leben, oft mit wenig finanziellen Mitteln, mit kleinen Gemeinden. So ist das angefangen von den Bereichen, die dann angestoßen wurden. Und wenn Sie damals, das war nur Deutschland in den Fällen, da waren auf der einen Seite die Protestanten, auf der anderen Seite die Katholiken, hat sich ja vollkommen auch gewandelt jetzt im Laufe der Jahre. So ist das, hat das begonnen, vor allen Dingen mit dem Bauen von Kirchen, Gemeindezentren, Kindergärten und so weiter. Später ist dann die Kinder- und Jugendhilfe dazugekommen. Im Anfang hieß es der Schutzengelverein. Da sind hier in Paderborn Kaufleute angefangen, haben Zigarettenstummel und Staniolpapier gesammelt, um gerade die Schulbildung, aber auch für die Erstkommunion, Kommunionkleider oder andere Dinge auch zu sammeln. Und daraus hat sich dann bei uns die Kinder- und Jugendhilfe mitentwickelt, die sehr stark geworden ist, eine sehr starke Option, auch gerade für uns, für junge Menschen. Und so andere wichtige Meilensteine waren dann in der Zeit des Nationalsozialismus, wo das Bonifatiuswerk fast zum Erliegen gekommen ist, weil man es eben auch verboten hat. Und nach dem Weltkrieg kam dann eben auch die Verkehrshilfe dazu. Ich brauche ja oft in großen Regionen, brauche ich Autos, Möglichkeiten, Menschen zum Gottesdienst zu holen, in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben dann die sogenannten Bonibusse. Das ist für uns immer noch ein starker, mobiler Glaubenshelfer, den viele auch kennen. Davon fahren etwa 600 in Deutschland mit einem großen Gewinn, wo wir immer auch noch, wir unterstützen das mit etwa 2/3 der Kosten für Neuanschaffungen. Und in der Zeit der damaligen DDR war das Bonifatiuswerk eine ganz, ganz wichtige Klammer. Ich weiß noch, es wurden Tausende von Paketen hier im Bonifatiushaus gepackt. Damals als Theologiestudent hatte ich auch einen Kontaktstudenten in der ehemaligen DDR, wo wir theologische Bücher hingeschickt haben, aber auch mit Kaffee, so über Privatpersonen aus verschiedenen Stellen. Ich glaube, es gibt keinen Kirchbau, keinen Gemeindebau in der ehemaligen DDR, der nicht ohne Hilfe des Bonifatiuswerkes entstanden ist oder wo auch oft Mittel gegeben wurden, auch für die personelle Ausstattung, für die Kindergärten. Das ist eben ein ganz wichtiger Beitrag, auch die Bauhilfe, also neben der Verkehrshilfe, die Bauhilfe, die es gibt für Kinder, Schulen, Kirchen, Klöster in all den Bereichen bis heute. Dann ist eben ein ganz wichtiger Baustein für uns die Kinder- und Jugendhilfe. Wir unterstützen in Ostdeutschland alle katholischen Kindergärten, gerade auch die religionspädagogische Ausbildung. Wir unterstützen die RKWs bis heute sowohl in der Materialerstellung wie auch in der Durchführung mit einigen 100.000 Euros jedes Jahr und mit einigen 1.000 Teilnehmern. Das sind ganz wichtige Bausteine, die wir für uns eben haben. Und wir unterstützen viele missionarische, evangelisierende Projekte in der Katechese, aber auch neue, innovative Projekte. Wir haben beispielsweise seit einigen Jahren Personalstellen, die wir unterstützen. Wenn ich an Erfurt denke, eine nur Engel am Zug in Erfurt, in ökumenischer Verbundenheit die zu begleiten. Aber auch, wie kann ich auch in sich verändernden kirchlichen Landschaften in lebendige Steine investieren, wo wir für 2 Jahre so eine Personalstelle fördern, in missionarischen Projekten? Oder wie kann ich Leute begleiten in Bautzen, in Kindergärten, die oft keinen Bezug mehr zur Kirche haben, aber die in Kindergärten arbeiten? Oder wenn wir auf dem Land nicht mehr präsent sind, wie kann man da auch unterstützen, dass Personen mit erfahrbar sind? Und was so eines meiner Lieblingsprojekte mit ist, das ist unser PIN-Praktikantenprogramm. Das habe ich vor 10 Jahren oder über 10 Jahren mal hier ins Leben gerufen, jungen Menschen zu ermöglichen, zwischen 6 Monaten und einem Jahr in die Diaspora-Länder zu gehen, nach Finnland, nach Norwegen, Schweden, Lettland, Estland, dort in karitativ-sozialen Projekten mitzuarbeiten, aber gleichzeitig auch nochmal selbst die Situation zu erleben, wie lebe ich denn meinen Glauben in Island, in Akureyri oder Reykjavik oder wie sieht das aus in Estland oder in Lettland. Tolle junge Leute, über 200 haben das Programm inzwischen mitgemacht, aus ganz Deutschland. Und das ist nochmal etwas, wo ich merke, das ist keine Einbahnstraße, das prägt junge Menschen. Die erleben das vor Ort und die Leute vor Ort sind sehr dankbar, dass die jungen Leute mitarbeiten. Manchmal würde ich mir wünschen, dass das in den Bistümern auch noch mehr wahrgenommen wird. Wir hatten jetzt gerade noch mal die Bewerbertage. Wir haben doppelt so viele Bewerbungen gehabt, wie wir Stellen haben. Etwa 25 junge Menschen senden wir jedes Jahr aus, die begleitet werden, die unterstützt werden. Es ist auch anerkannt als offizieller Freiwilligendienst. Ja, und das sind so Sachen, wo man immer sehen muss auch, was ist so, weil Sie gefragt hatten, was ist der Grundauftrag? Der Grundauftrag bleibt. Keiner soll alleine glauben, ist unser Leitwort. Im Sinn des heiligen Bonifatius, das Evangelium zeitgerecht durch die Welt zu tragen, das ist der eine Punkt und der bleibt auch der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie können wir auch Glaubensbrüdern und Schwestern solidarisch zur Seite stehen? Finanziell, verbindend, impulsgebend, vernetzend, das ist unser zweiter Auftrag. Und da verändert sich natürlich sehr stark auch Kirche und Gesellschaft. Und wir erleben beispielsweise, wenn Sie nach Nordeuropa schauen, dort ist der Katholikenanteil auch nach der Reformation, wo ja katholisch sein lange verboten war, zwischen 0,6% in Estland bis zu 3% in Schweden, in Finnland, aber eben mit dem Vorzeichen, dass es dort eine junge, wachsende, internationale Kirche ist, oftmals Migrantenkirche, sagen wir, die aufbricht, die langsam wächst mit vielen Herausforderungen. Und wir stehen eben auf der anderen Seite in Deutschland vor den Herausforderungen, mit vielen Abbrüchen, mit Umbrüchen, Vertrauensverlust zu kämpfen. Und so haben wir eben sehr unterschiedliche Situationen von Kirche und von Glaubensgestaltungen, ob sie jetzt von den Philippinen kommen oder von Polen kommen oder aus Afrika, was sich dann so in der Internationalität verbindet und wo eben unsere Herausforderung ist, welche Gestalt von Kirche können und wollen wir heute unterstützen? Was ist da auch notwendig? Und wo sehen wir auch in all den Veränderungen Chancen, aber müssen auch von manchen Dingen Abschied nehmen? Aber das Wichtigste ist eben, Menschen zu ermutigen, zu unterstützen, dass Kirche auch als Minderheit erlebbar ist und wo auch die Menschen selbst vor Ort auskunftsfähig sind über die Inhalte des Glaubens. Das gilt ja auch für die Erstkommunion, wo manche auch die Bezüge verloren haben. Wie können wir denn auskunftsfähig sein und die Kinder vorbereiten oder auch begleiten? Und das andere ist, wo kann ich konkrete Glaubensgemeinschaft erleben? Wenn in Stralsund eine der größten Gemeinden beispielsweise ist oder wir in immer größere Verbünde und Einheiten gehen. Und das ist eben die Herausforderung auch für uns mit diesen Umbruchssituationen, die oft auch erlitten werden. Wie kann ich da auch Kirche erlebbar machen und auch für Nichtglaubende, denn fast 80% im Durchschnitt in den ostdeutschen Diözesen gehören offiziell keiner christlichen Konfession an. Oder wenn Sie schauen, wie viele Hunderttausende in den letzten Jahren offiziell aus der Kirche ausgetreten sind, die Kirche verlassen haben. Aber die sind ja nicht alle unglaubwürdig geworden. Kommen wir vielleicht später nochmal zu. Das ist so das Konglomerat, mit dem wir hier zu tun bekommen. Und da eben zu sagen, wo können wir da mit unterstützen, inhaltlich mit Projekten, mit innovativen Maßnahmen und natürlich auch finanziell. Und das ginge ohne die Spender und Spenderinnen, ging das gar nicht. Aber da bin ich sehr dankbar, dass es viele eben gibt, die es auch mittragen, mit all den Umbrüchen, die auch uns betreffen im Bonifatiuswerk.
Sie begleiten ja die Projekte auch durch eine reiche Auswahl an Schriften und anderen Materialien. Sie haben vorhin schon die Zeitschrift Bonikids genannt, aber es gibt ja auch Bücher, die man bei Ihnen bekommen kann. Weitere Zeitschriften, andere Materialien für die Katechese, für die Arbeit in den Gemeinden und auch für die Erstkommunion gibt es ja da Materialien bei Ihnen. Ich habe das so verstanden, dass Sie das auch ganz bewusst setzen, in diesem Sinne Menschen dabei zu unterstützen, ihren Glauben zu leben. Und da gehört ja auch eine inhaltliche Unterstützung dazu. Sehe ich das richtig?
Das sehen Sie ganz richtig. Ich kann nur mal so einige Beispiele auch nennen. Wir haben zum Beispiel so kleine Hefte, die nennen wir Kirche im Kleinen. Wie feiere ich kirchliche Feste? Wie sieht das Osterfest aus? Also das ist ein Renner, die drucken wir millionenfach hier als Hilfen, wo es ganz viele Ständer in den Kirchengemeinden gibt, die einerseits Besucher mitnehmen zum Gebet, aber zu ganz vielen Dingen Kirche im Kleinen. Man kann sie auch kostenfrei bei uns bestellen. Wir haben das Bonifatiusblatt, wo wir berichten. Wir haben aber auch sehr viele Materialien, gerade auch für Familien und für Kinder. Wie gestalte ich das Kirchenjahr? Wie kann ich Feste gestalten? Wie kann ich einen Bezug zum Namenstag bekommen? Wie kann ich auch, eine ganz große Aktion für uns ist ja auch die Nikolaus-Aktion. Der heilige Nikolaus als christliches Vorbild, eben auch mit Tatort Nikolaus. Wie kann ich auch vor Ort Tatorte Nikolaus schaffen? Ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber was uns eben wichtig ist, so für die Firmenaktion und für die Erstkommunionaktion, bereiten wir für ganz Deutschland, für alle Gemeinden, das wird allen zugeschickt, also nicht nur Spendentüten, sondern wir setzen in jedem Jahr die Erstkommunion unter ein bestimmtes Leitwort. In diesem Jahr ist es Ihr seid meine Freunde für 2026. Wir lassen jedes Jahr von einem renommierten Künstler oder Künstlerin ein Bild malen auch dazu für die kindgerechte Arbeit. Wir haben einen religionspädagogischen Beirat. Wir erstellen dann Materialhefte, was genutzt werden kann für die Erstkommunionkatechese in den Gemeinden, sowohl für die Erstkommunion wie auch für die Beichte. Das kann alles kostenfrei bei uns bestellt werden. Es wird in jedem Jahr ein neues Erstkommunlied auch erstellt, was sehr gut genutzt wird. Und vor allen Dingen, das erfreut mich sehr, dass unser Motiv, was ja Gemeinden nutzen können oder nicht, dass dieses Motiv und die Materialien mehr und mehr genutzt werden. Mit sehr, sehr positiven Rückmeldungen, die ich gerne bei uns an die Mitarbeitenden auch weitergebe. Aber wir haben auch bei uns im Shop, wir haben ja so einen Shop auch, wo ich Erstkommunionkerzen mit dem Motiv bestellen kann, ein kleines Kreuz als Geschenk. Und das ist eben für uns wichtig, mit den Kindern einen Sinn zu erschließen, Inhalte weiterzugeben, auch zu Fragen von Erstkommunion und Eucharistie. Und auf der anderen Seite, was kann ich haptisch in der Hand halten? Was kann ich auch mitgeben, dass ich nicht nur Geld weiter verschenke beispielsweise, sondern auch etwas gebe, was auch nicht nur ein Moment der Erinnerung, sondern was Eltern und Paten auch mitnehmen können. Und da versuchen wir sozusagen ein Gesamtpaket zu schnüren, damit man auch in der medialen Arbeit, in der katechetischen Arbeit damit umgehen kann. Alle Materialien sind kostenfrei auf unserer Seite auch downloadbar. Aber das versuchen wir eben damit zu verbinden, auch Hilfen ganz konkret als Handwerkszeug für die Gemeinden und Familien weiterzugeben.
Also ich kann nur sagen, ich habe das Lied dieses Jahr schon gesungen. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde und das Schaubild schon gesehen. Und ich finde das alles sehr gelungen und kann nur bestätigen, dass das wirklich eine gute Sache ist.
Ja, und wir haben in diesem Jahr sogar noch mal eine besondere Aktion, vor allen Dingen für die Erstkommunion-Katecheten und auch für RKWs, das sogenannte Kamishibai. Ich kannte das vorher auch nicht vom Namen. Das ist so ein Erzähltheater, super gemacht, wo wir jetzt auch nochmal die Gemeinden mit einer besonderen Förderung unterstützen, wo es dann eben die jeweilige Perikope mit Bildern gibt, die man immer aus diesem Theater, das ist wie so ein Puppenspieltheater, nur mit Karten, aber auch mit anderen Informationen, auch zu Mose, da gibt es viele Dinge. Und das bieten wir an, um eben Möglichkeiten geben vor Ort, unterstützend Materialien zu nutzen, die wie gesagt kindgerecht sind, aber die auch eine Qualität haben. Das ist schon unser Anspruch.
Und ich glaube, dass das zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Wenn wir an vielen Orten Ehrenamtliche haben, dann glaube ich, greifen die sehr gerne auch auf ausgearbeitete Materialien zurück.
Das nimmt sogar zu, weil wir bedauernswerterweise oft feststellen, dass manche Katecheten auch eine stärkere Begleitung vor Ort vermissen, es nicht mehr so viel hauptberufliches Personal gibt. Genau. Das gilt auch für die religiösen Kinderwochen. Wir hatten gerade in Leipzig eine religionspädagogische Fortbildung für Hauptberufliche und Ehrenamtliche, wo die sagen, wir möchten, und das ist auch eine Erwartung, die ich an uns als Verantwortungsträger in der Kirche habe, die Leute nicht im Regen stehen zu lassen, sondern auch, wenn sie möchten, religionspädagogisch fortzubilden, in einen Austausch zu bringen. Da kann ich auch voneinander lernen, mich ermutigen und eben qualitativ gutes Material zu bekommen. Und die Anfragen nehmen bei uns zu, weil, wie gesagt, in manchen Gemeinden oder manchen Diözesen es dünner wird mit Pastoral und die dankbar viele der Inhalte, auch der verschiedenen Leitworte und Bilder aufgreifen, oft auch aus vergangenen Jahren. Und das, da kriegen wir wirklich sehr positive Rückmeldungen. Da sind wir natürlich auch in der Wertschätzung dankbar für und dass wir auch Rückmeldungen auch in Kritik bekommen. Man kann es nur gemeinsam entwickeln.
Ist das auch ein Stück Ihre Zukunftsvision, Menschen im Ehrenamt zu unterstützen? Also wenn man das ernst nimmt, niemand soll alleine glauben und vor Ort nicht mehr überall so viel Hauptamtliche zur Verfügung stehen. Oder geht Ihre Vision für das Bonifatiuswerk noch darüber hinaus?
Ja und nein. Also für mich ist schon die Vision, die Zuverlässigkeit, die wir haben in Projektförderungen, Projektbegleitungen, aber auch in inhaltlicher, missionarischer und pastoraler Arbeit, in der Zuverlässigkeit die Qualität zu halten und dafür auch Impulsgeber zu sein, zu vernetzen. Wir haben ja auch den Bonifatiuspreis pastoraler Initiativen und verschiedene andere Dinge. Also das sind unsere großen Aktionen, die Erstkommunion, die Firmung, der Diaspora-Sonntag, wo wir auch Materialien für die Gemeinden erstellen und die Nikolaus-Aktion, die würde ich mal so im Groben benennen, da eben in Verlässlichkeit, Stabilität und Qualität da auch weiterhin für zu sorgen und das eben auch anzubieten. Das andere ist eben meine Vision, wo müssen wir heute sehen, wo sind wir auch in der Pastoral gefordert? Denn Kirche und Gesellschaft und Menschen verändern sich. Da denke ich beispielsweise an, wir haben uns sehr stark dem gewidmet, was die Kirchenaustrittspastoral, Fragen rund um den Kirchenaustritt, aber nicht beim Kirchenaustritt stehen zu bleiben, sondern was ist mit Menschen, die vielleicht auf der Suche sind und sagen, wo kann ich Berührungspunkte behalten, in aller Sensibilität und Respekt auch vor der Entscheidung. Aber wir wollten uns hier im Bonifatiuswerk nicht damit abfinden, dass jedes Jahr die Zahlen rauskommen mit den Hunderttausenden, die in der evangelischen Kirche und katholischen Kirche die Kirche offiziell verlassen, sondern eben zu sagen, wie kann ich damit sensibel umgehen? Wie können wir in der Gemeinde, denn die Menschen sind ja nicht alle unglaubwürdig geworden. Das ist eine neue Form von Diaspora. Die begegnen uns ja. Die begegnen uns bei Beerdigungen, bei Erstkommunion, bei den Hochzeiten, bei Taufen, bei Festen, die da sind. Und wie können wir auch sagen, wir haben euch im Blick, genauso auch mit Andersdenkenden und Andersglaubenden, wie können wir in einen Dialog treten für grundsätzliche Haltungen, die uns verbinden, auch in allen Umbrüchen von Fragen von Demokratie, von Menschenwürde, Bewahrung der Schöpfung. Also das ist für uns ein Schwerpunkt jetzt im Moment auch, Fragen rund um den Kirchenaustritt und Eintritt. Oder ich war jetzt vor einigen Tagen noch im Kloster Helfter. Wir erleben, dass auch Erwachsene fragen, wie kann ich getauft werden? Wo finde ich dann Anknüpfungspunkte oder auch Gesprächspartner? Wo können wir da auch eine Begleitung oder Einführung für Erwachsene, nicht nur auf Kinder zu gucken, die auch zur Erstkommunion oder zur Firmung oder zur Taufe gehen möchten, mit den Initiationssakramenten? Das ist ein Phänomen, was wir auch in Nordeuropa erleben. Ich will jetzt nicht auf die Zahlen schauen, aber was einfach da ist, was im Moment auch zunimmt. Und wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um in der Pastoral? Wo können wir uns dort auch miteinander verknüpfen? Und wo kann man vielleicht auch Anlaufpunkte schaffen, wo Leute hinkommen können? Ich glaube, das ist etwas, was uns auch herausfordert als Vision. Also wie gehen wir damit um? Und was für uns eine Vision ist oder für mich, wie werden wir mehr und mehr Weltkirche? Wie können wir auch im europäischen Kontext, und das macht uns ja aus als Kirche, nicht nur auf den eigenen Kirchturm zu schauen, sondern wo ist Weltkirche für manche eine Befremdung, andere Lebensweisen und Völker. Aber andersrum ist es eine Bereicherung für uns. Und eben da ein Vorbild zu sein, nicht nur auf Nationen und auch auf den eigenen Horizont zu gucken, sondern was können wir als Weltkirche voneinander und miteinander lernen? Wie können wir authentisch Glaubenszeugnis geben in dieser Welt, in dem Bewusstsein, dass die Frage nach Gott oder die Entscheidung, wo manche Menschen auch vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben, aber trotzdem wach zu halten und mehr auch als Weltkirche sichtbar zu werden. Das erlebe ich auch durch das Bonifatiuswerk. Wir bieten auch Reisen an, was angenommen wird, oder Exerzitien in Tallinn oder in Tautra, in anderen Klöstern, neben dem Praktikantenprogramm. Und das ist für mich genauso bereichernd, eben zu sehen, ich kann nicht nur aus dem Buch lernen, wie Glaube geht, sondern ich muss es erleben und erfahren. Und da kommt es dann für mich nicht nur auf die Größe und die Menge an, sondern es kann auch eine kleine Gemeinschaft, die wir mehr und mehr werden, da bin ich mir völlig sicher, aber was haben wir Wertvolles beizutragen einer Gesellschaft und wie können wir auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, dazu beitragen? Das erlebe ich beispielsweise auch in Norwegen oder in Schweden, wo ich immer wieder sehr beeindruckt bin, wenn die Migranten kommen, dass gerade durch katholische Kirche eine neue Beheimatung gegeben wird. Und das ist für mich auch ein Stück Friedensdienst und da sind wir auch ein Stück vorbildhaft. Das geben wir manchmal viel zu wenig nach außen. Das sind auch so Visionen, die ich für mich habe. Oder was Sie eben sagten, wie können wir auch Ehrenamtliche oder Hauptberufliche begleiten und nicht nur pessimistisch bei allen Schwierigkeiten, die es auch gibt, bei allem Vertrauensverlust nach den Skandalen, wie können wir auch miteinander lernen? Wir haben so ein anderes Wort auch bei uns: Zeige draußen, was du drinnen glaubst. Das ist ja so ein Stück Ermutigung. Wie können wir draußen zeigen, was wir drinnen glauben, dialogfertig werden? Manchmal sage ich an unseren Generalvikariaten oder Bonifatiushaus, müsste eigentlich dran stehen: Zeige drinnen, was du draußen glaubst. Also auch so mit, wir haben ja noch einen sehr starken Hauptberuf, hauptamtlichen Apparat, den andere Länder gar nicht haben. Aber das ist auch so eine Vision. Ja, wie können wir auskunftsfähig werden über den Glauben, aber wie können Menschen auch erfahren für sich persönlich, wie kann Glaube für mich auch existenzrelevant sein und nicht nur mit Skandalen behaftet sein.
Monsignore Austen, ich habe einen Eindruck bekommen vom Bonifatiuswerk, das mehr ist als nur ein Spendenhilfswerk, das wirklich Netzwerkarbeit macht und nach vorne denkt, also ganz wichtiger Impulsgeber ist für die katholische Kirche, für die Gesellschaft. Herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in Ihre Arbeit und ich wünsche Ihnen Gottes Segen dafür.
Herzlichen Dank für das Interesse und ich kann jedem nur sagen, und das meine ich ernst, wer mal in Paderborn ist und eine Fahrt nach Paderborn lohnt sich immer und hier bei uns am Haus vorbeikommt, ist herzlich willkommen. Hier gibt's auch einen Kaffee.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.